Liebe Geschwister, die Überschrift zum Thema haben wir ja bereits gehört und auch den angeführten Vers aus Galater 6. Es sind ja drei Verse, die angeführt sind. Dazu kommen noch einige andere dazu. Ich möchte noch einen lesen aus 2. Korinther 9, Vers 6. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Doch wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Die anderen Stellen kommen dann später. Dieses Thema zieht sich ja durch die gesamte Bibel und wird sowohl als ganz normaler irdischer Vorgang als auch in vielerlei Bildern bzw. Gleichnissen gebraucht. Das Bild vom Sämann sah man früher in vielen Wohnungen hängen. Die ältere Generation, zu der auch viele von uns gehören, hat zu dem Vorgang von Säen und Ernten noch einen direkteren Bezug als die Jüngere. Dazu kommt, dass sich sicherlich noch viele erinnern können an das Säen und Ernten des Getreides, beides von Hand, was sicherlich auch einige von uns selbst noch praktizierten. Dabei wird einem am besten der Vorgang des Weggebens und Fallenlassens bewusst. Beim Sehenden ist es ein Entäußern dessen, was er hat, auf den Samen bezogen ist es ein Sterbensprozess, aber, und das ist das Schönste eben für den Sehenden, auch die Erwartung einer entsprechenden Ernte. Ich möchte nun einige Bibelstellen, aus denen wir den vielfältigen Vergleich von Saat und Ernte sehen, kurz erwähnen und anschließend auf einzelne Bilder näher eingehen. In den bereits erwähnten Versen, Galater 6, 6 bis 9, wird uns die unabänderliche Folge gesagt: Was auch ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Von der Seite der Ernte bzw. Frucht wird uns dieser natürliche Vorgang in Matthäus 7, 15 bis 17 geschildert, wo wir lesen: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Eine weitere Seite finden wir beschrieben in 2. Korinther 9, Vers 6, den Vers, den ich jetzt gerade gesagt habe. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Oder denken wir dazu an die Aussage in Sprüche 11, Vers 24. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Dann hören wir davon, dass der eine sät und der andere erntet. Das lesen wir in Johannes 4, 37. In Lukas 8, Vers 11 steht von der Samenart, wo es heißt, das Saatkorn ist das Wort Gottes. Die Bodenart wird uns in Matthäus 13 und Galater 6 beschrieben. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Des Weiteren wird zum Beispiel in Johannes 4, 35 die Wachstumszeit angesprochen. Oder Paulus schreibt in 1. Korinther 3, 6 von einer Arbeitsteilung beim Pflanzen und Bearbeiten. In Johannes 12, 24 wird uns gesagt, dass das Weizenkorn sterben muss, um Frucht zu bringen. Und letztlich denken wir an den wunderbaren Vergleich in 1. Korinther 15 von vergänglicher Saat und unvergänglicher Ernte. Und damit in Verbindung möchte ich noch Psalm 26, Vers 5 erwähnen: Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Wir sehen also die Vielschichtigkeit, die Gleichnisse und Bilder von Saat und Ernte. Dies darf uns doch allen als Anregung dienen, dass jedes für sich diesen wunderbaren Vorgang weiter verfolgt und sich damit beschäftigt. Wie angedeutet, möchte ich nun auf einzelne Vergleiche etwas näher eingehen. Das erste Mal lesen wir von Saat und Ernte. Wir kennen diese Stelle alle in 1. Mose 8, 22. Es ist nach der Sintflut die Zusage Gottes an Noah für diese Erde. Hier steht das bekannte Wort: Für alle Tage der Erde sollen Saat und Ernte nicht aufhören. Möchten wir unserem treuen Gott auch für diese unverbrüchliche Zusage immer wieder danken. Sie ist die Grundlage zur Erhaltung unseres irdischen Lebens. Diese Tatsache, die wir ständig erleben, benutzt nun Gott, uns sowohl irdische, vergängliche als auch geistliche Dinge zu erklären. Schon im Alten Testament wird dieser Ablauf von Säen und Ernten sowohl für irdische als auch für geistliche Tatsachen gebraucht. So lesen wir zum Beispiel in Sprüche 22,8: Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Oder Hosea 8, Vers 7: Wind säen sie und Sturm ernten sie. Und noch ein positives Wort aus Sacharja 8, Vers 12: Die Saat des Friedens, der Weinstock, wird seine Frucht bringen. Diese wunderbare Aussage wird sich im Tausendjahrreich einmal erfüllen. Das wohl bekannteste Beispiel von Säen und Ernten ist das Gleichnis vom Sämann, Matthäus 13, 18 folgende. Ist allgemein bekannt unter der Bezeichnung das vierfache Ackerfeld. Hier geht es weniger um den Sämann selbst als um den Samen und Boden. Verstanden kann es eigentlich nur richtig werden, wenn man es in Verbindung mit dem Evangelium des Königreiches sieht. Hier wird uns erstens gezeigt, dass bei der Botschaft Johannes des Täufers das ins Herz gesäte vom Bösen geraubt und es letztlich ein Säen am Weg war. Zweitens, die Saat von Jesus und seinen Jüngern fiel auf felsigen Grund und konnte keine Wurzeln fassen. Drittens, nicht besser ging es später Petrus und den Aposteln, deren Saat in den Dornen erstickte, heißt es dort. Nur sehr wenige glaubten der jeweiligen Botschaft. Doch viertens, erst zukünftig im Königreich wird die Saat des Evangeliums, wie wir lesen, auf ausgezeichnetes Land fallen und 30, 60 und 100-fältige Frucht bringen. Ebenfalls in Matthäus 13, die Verse 37, 39, erklärt Jesus anhand eines anderen Gleichnisses: Der den edlen Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Das Feld ist die Welt, und der edle Samen aber sind die Söhne des Königreiches. Dann lesen wir weiter, dass der Widerwäger ebenfalls sät, nämlich Taumelholz, so lesen wir es. Da sind die Söhne des Bösen und die Ernte ist der Abschluss des Äons. Wir können nun nicht näher darauf eingehen. Ich erwähnte dies nur, um die Vielfalt und der Beispiele von Saat und Ernte anzudeuten. Nun zu den Versen aus Galater 6, 7 und 8, wo Paulus unmissverständlich zum Ausdruck bringt, was auch ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer in sein Fleisch sät, wird aus dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber in den Geist sät, wird aus dem Geist äonisches Leben ernten. In diesen Versen sind nun wir, die Glieder des Körpers Christi, angesprochen. Es geht hier hauptsächlich um die Bodenart, in die wir säen. Bildlich vergleicht Paulus die eine mit dem Fleisch und die andere mit dem Geist. Also zwei Möglichkeiten werden uns gezeigt. Einmal, wer in sein Fleisch sät, wird Verderben ernten. In Galater 5, ab Vers 19, also im Kapitel vorher, werden uns ja die Werke des Fleisches aufgezählt mit ihren unabänderlichen Folgen. Und in Römer 8, Vers 6 lesen wir, die Gesinnung des Fleisches ist tot. Leider ist es auch bei uns als Kinder Gottes immer noch möglich, ins Fleisch zu säen. Wollen wir es uns doch immer wieder sagen lassen, unser Fleisch zu kreuzigen und dies dann auch täglich praktizieren. Wie ganz anders ist ein Säen in den Geist mit den daraus wachsenden Früchten. In den Versen 22, also Galater 5, werden uns diese ja aufgezählt. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde, Gutheit, Treue, Sanftmut, Selbstsucht. Nicht oft genug können wir uns diese Geistesfrüchte vergegenwärtigen und entsprechend handeln bzw. uns verhalten durch die Kraft des uns geschenkten Geistes Gottes. Täglich gibt uns doch unser Herr dazu reichlich Gelegenheit, in Liebe unseren Geschwistern, aber auch allen anderen Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, zu begegnen. Oder zum Beispiel Geduld zu haben mit allen und jedem Milde und Sanftmut zu erweisen. Da merken wir doch, dass wir dies nur durch die Kraft des uns geschenkten Geistes Gottes vermögen. Um nun beim Bild des Säens und Früchtebringens zu bleiben, sollten wir immer wieder berücksichtigen, dass jeder Wachstumsprozess Zeit braucht. Auch das beschreibt uns Gottes Wort. Wenn nun also diese Früchte des Geistes nicht sofort und vollständig zu sehen sind, dürfen wir dabei auch lernen, mit uns selbst und mit unseren Glaubensgeschwistern Geduld zu haben. Auch diese Erfahrungen gehören zu Säen und Ernten. Jedoch ändert dies nichts an der Ermahnung Galater 5,24, unser Fleisch zu kreuzigen samt den Lüsten und Begierden. Alles ins Fleisch Gesäte wird einmal vor der Preisrichterbühne verbrennen, so lesen wir es in 1. Korinther 3. Anders wird es sein mit dem in den Geist Gesäten. Wie ermutigend ist doch dazu die Aussage, wir hörten sie vorhin schon, Galater 6, 9, denn zu seiner gebührenden Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Immer wieder ermuntert und ermahnt uns Paulus, auf den Tag Christi zu sehen, in allen Mühen unseres täglichen Glaubenslebens. Und da dürfen uns doch gerade solche Zuspruchworte stets ermutigen. Nun möchten wir uns eine andere Seite von Säen und Ernten etwas näher ansehen. Wir haben den Vers schon gehört aus 2. Korinther 9, 6. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten, doch wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Was will nun Paulus mit diesem Vergleich ausdrücken und klarstellen? Gott hatte die Korinther durch das Evangelium, das Paulus ihnen verkündigen durfte, beschenkt mit überaus reichem geistlichem Segen. Diese geistliche Saat sollte nun die Herzen der Geschwister aus Freude und Dankbarkeit darüber bewegen, zu einem Rückfluss an irdischen Gaben zur Unterstützung der bedürftigen Glaubensgeschwister damals in Jerusalem. Wir sehen, dass das Bild von Säen und Ernten auch in dieser Weise gebraucht wird, also geistlicher Samen und, wenn man so sagen will, irdische Frucht. Dieses Beispiel galt nicht nur damals, es soll praktiziert werden bis zum Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Es geht dabei nicht darum, wie unter dem Gesetz den Zehnten zu geben, sondern um einen Ausgleich zwischen denen, die Überfluss haben, und denen, die Mangel leiden. So lesen wir es 2. Korinther 8, Vers 14. Es braucht sich dabei aber auch niemand entäußern, so schreibt Paulus in Vers 12, also 2. Korinther 8, geben nach dem Maß, was jeder hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Dies ist doch eine ganz einfache Regel, die Paulus empfiehlt. Das Geben soll nach Vers 7 in 2. Korinther 9 nicht aus Betrübnis oder genötigt sein, denn Gott liebt einen freudigen Geber. Welch ein wunderbares Zeugnis stellt Paulus den mazedonischen Gemeinden aus, also den Philippern und Thessalonischern, in 2. Korinther 8, 1-5, dass sie nach Kräften, heißt dort, ja über ihre Kraft aus eigenem Antrieb. Eine wunderbare Aussage, die hat mir schon immer sehr gut gefallen, wenn etwas aus eigenem Antrieb kommt und nicht. Das merken wir auch schon im alltäglichen Leben, wenn man immer jemand schieben muss zu irgendwas, ist das schlimm. Aber aus eigenem Antrieb, so bezeugt er dies. Also von innen heraus aus der Freude über das von Gott aus Gnaden Geschenkte und nicht von außen her gefordert oder erzwungen. Die anschließenden Verse in 2. Korinther 9 dürfen ein Zuspruch für unser tägliches Glaubensleben sein. Es wird uns gesagt, dass letztlich Gott es ist, der dem säenden Samen darreicht und vermehrt, sodass wir in allem reich gemacht werden, was wiederum Gott gegenüber Dank bewirkt. Und dies sowohl bei dem Gebenden wie auch bei dem Empfangenden. Außerdem, so lesen wir Vers 14, entstand eine Sehnsucht, sich persönlich kennenzulernen. Letztlich schließt Paulus ab mit der wunderbaren Aussage in Vers 15, Dank aber sei Gott für sein unbeschreiblich reiches Gnadengeschenk. Dieses in 2. Korinther 9 beschriebene Beispiel fasst Paulus in Philipper 4, 17 ganz kurz zusammen, indem er sagt, nicht, dass ich die Gabe suche, nein, ich suche die Frucht Er durfte dann sehen und erleben, was das herrliche Evangelium, das er ihnen vermitteln durfte, bei ihnen durch den Geist Gottes an Frucht bewirkte. Möge unser treuer Gott, der auch uns mit so viel geistlichen Gaben beschenkt, diese Frucht in uns allen bewirken mehr und mehr. Die Gemeinde in Philippi ist uns ja darin ein wunderbares Beispiel. Wie hatten sie sich doch für Paulus und andere hilfsbedürftige Geschwister eingesetzt. Freudig konnte Paulus ihnen dazu mitteilen, ich habe sogar Überfluss, mein Mangel ist ausgefüllt. Er bezeichnet ihre Gebefreudigkeit als einen duftenden Wohlgeruch, ein wohl annehmbares Gott, wohlgefälliges Opfer. Weiter sichert er ihnen zu, mein Gott aber wird all euren Bedarf ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ist dies alles nicht eine wunderbare Wechselbeziehung von geistlicher Saat, irdischer Frucht und wieder umgekehrt? Es ist doch erstaunlich, wie viel Paulus über diese Seite von Saat und Ernte schreibt. Nun kommen wir auf ein weiteres Beispiel von Säen und Ernten. In Johannes 12, 24 lesen wir, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Diesen Sterbensprozess erleben wir bei jeder Saat. Ohne diesen Vorgang gibt es keine Vermehrung, keine Ernte. Gerade auch das Sterben und wieder lebendig werden in der Natur, in der Pflanzenwelt, zeigt uns doch ständig einen Prozess, über den wir immer wieder nur staunen können. Gibt es nun einen trefflicheren Vergleich als diesen, den unser Herr Jesus Christus auf sich selbst bezieht? Wie viel Frucht brachte sein Sterben und Auferstehen bis jetzt schon bei allen Gliedern des Körpers Christi, bei uns, die Gott vorgezogen hat zur Rettung, wie wir es in 2. Thessalonicher 2, 13 lesen. Und wie unermesslich viel mehr wird es noch an Frucht geben, wenn einmal das ganze All ausgesöhnt sein wird. Nur andeutungsweise will ich dies beim heutigen Thema erwähnen. Ihr habt ja in diesen Tagen auch darüber schon einen Dienst von unserem Bruder Johannes gehört, über die Aussöhnung des Alls. Nun möchten wir uns einem weiteren Vergleich zuwenden. In 1. Korinther 15, der angeführte Vers, greift Paulus diesen wunderbaren Vorgang in der Natur auf, wenn er das Sterben und Auferstehen beschreibt. Er tut dies, nachdem er sich mit solchen auseinandergesetzt hatte, die die Auferstehung leugneten. Siebenmal in diesem herrlichen Kapitel wird in den Versen 36 bis 44 beschrieben, den erstaunlichen Vorgang von Saat und Ernte. Beziehungsweise heißt ja immer lebendig werden. So lesen wir in Vers 36, du Unbesonnener, was du säst, wird nicht lebendig gemacht, wenn es nicht zuvor stirbt. In Vers 42 wird er dann noch deutlicher, wenn er sagt, gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit. Damit wären wir nun bei dem herrlichsten Vergleich von Saat und Ernte. Wenn Paulus von der vergänglichen Saat und der Auferweckung in Unvergänglichkeit spricht. Mit diesen wunderbaren Aussagen werden wir hingewiesen auf einen Vorgang von Säen und Ernten, den wir im irdischen Leben nicht kennen. Ständig erleben wir doch, dass auch die wunderschönste Pflanze und letztlich jedes Lebewesen wieder vergeht. Aus meiner Jugendzeit ist mir ein Lied bekannt, vielleicht kennt es jemand, es ist das Lied »Tu doch die Arbeit von Gott dir gegeben« und darin heißt es: Nichts ist hier bleibend, alles, wie schön auch, wird einmal vergehen. Wie bereits angedeutet, wird uns nun in diesem wunderbaren Kapitel 1. Korinther 15 die Unvergänglichkeit vor Augen gestellt. Damit uns das ganze Thema so richtig deutlich wird, bringt Paulus weitere Vergleiche. In Vers 43 lesen wir, gesät wird in Unehre, auferweckt in Herrlichkeit. Gesät in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Gesät wird ein seelischer Körper und auferweckt ein geistlicher Körper. Wir dürfen uns doch solche herrlichen Aussagen, solche Zukunftsaussichten bei der täglich zu sehenden und erlebten Schwachheit und Vergänglichkeit mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. Ergänzend lesen wir in Philipper 3,21, Jesus Christus wird den Körper unserer Erniedrigung umwandeln, um dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden. Welch zusprechende und ermunternde Aussagen für uns. Unser irdisches, schwaches Leben vergeht. Jedoch dürfen wir in der Gewissheit leben, das künftige Unvergängliche in Kraft und Herrlichkeit zu erhalten. Dann wird sich der bereits erwähnte Vers aus Galater 6,9 erfüllen, denn zu seiner gebührenden Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Oder denken wir an das zusprechende Wort, Psalm 126,5, die mit Tränen säen werden, mit Freuden oder Jubel ernten. Wenn diese herrlichen Zusagen die Triebfeder unseres täglichen, manchmal beschwerlichen Glaubenslebens sind, dürfen wir doch alles, was uns auch täglich belastet und uns bedrängen möchte, in ganz anderem Licht sehen. Welch einen Vorzug, liebe Geschwister, dürfen wir doch als Gläubige gegenüber den übrigen Menschen haben, dass wir dies alles so aus Gottes Wort erkennen und dankbar darüber sein dürfen und darüber uns freuen. Möchten wir doch, wenn Gott uns Gelegenheit schenkt, unseren Mitmenschen ein freudiges Zeugnis unserer Erwartung geben. Bei all den herrlichen Zusagen über unsere Zukunftserwartung sollte uns jedoch immer bewusst sein, nur was in den Geist gesät ist, wird einmal geerntet werden können. Und gleichzeitig wird dies auch Voraussetzung für zukünftige Aufgaben sein, während alles in das Fleisch gesäte verbrennen wird. Wir haben es bereits gelesen in 1. Korinther 3. Die Zeit des Säens ist beschränkt auf unser irdisches Leben. Auch diese Tatsache sollte uns täglich vor Augen stehen und gleichzeitig Ansporn sein, in der Kraft Gottes auch im Geist zu wandeln, also dass uns durch Gottes Gnade Geschenkte weiterzugeben, in der Gewissheit, dass Gott es ist, der das Gesäte bzw. Gepflanzte wachsen lässt. So lesen wir es zweimal in 1. Korinther 3 in den Versen 6 und 7. In diesem Kapitel beschreibt ja Paulus die verschiedenen Dienste und Aufgaben, dass nämlich zum Beispiel er, Paulus, pflanzt, Apollos tränkt, Gott es aber wachsen lässt. Dazu kommt dann die ermutigende Aussage, doch wird jeder seinen eigenen Lohn erhalten, gemäß seiner eigenen Mühe. Paulus geht dem Timotheus gegenüber in 2. Timotheus 2 in den Versen 3 bis 13 etwas näher auf dieses Thema ein, indem er ihm sagt, was mit dieser Mühe alles verbunden ist. Er beginnt in Vers 3 mit dem Hinweis, leide Übles mit mir wie ein trefflicher Krieger Christi Jesu. Weiter weist er in Vers 5 darauf hin, wenn jemand auch wettkämpft, wird er doch nicht begrenzt, wenn er nicht gesetzmäßig wettkämpft. Und in Vers 12 lesen wir, wenn wir erdulden, werden wir auch mitherrschen. Wie eng ist doch unser Leben im Glauben, unser Wandel bzw. unser Säen in den Geist mit Mühe verbunden. Von dieser Mühe merken und erfahren andere oft nichts. Aber wir dürfen dessen gewiss sein, Christus wird dies einmal vor der Preisrichterbühne, wenn alles offenbar gemacht werden wird, bis ins Kleinste hinein richtig beurteilen. Er kennt die Beweggründe unserer Herzen. Möchten wir deshalb durch alles, was uns Gott in seinem Wort gerade durch Paulus über unseren Glaubenswandel sagt, im Zusammenhang mit unserer Erwartung in Herrlichkeit ganz bewusst vor Augen haben. Wie vieles an Einengungen lässt sich doch dann viel leichter ertragen. Nun will ich zum Schluss kommen, wie wir nun anhand von Bildern und Beispielen aus Gottes Wort gesehen haben, zeigt uns Gott an dem, was an dem uns Menschen verständlichen Vorgang von Säen und Ernten so vieles, an dem wir für unser Glaubensleben lernen können. Ein Säen in den Geist, ein Säen im Segen, da sollte und darf unseren Glaubensalltag bestimmen. Ich möchte uns nun nochmals zwei Schriftworte in Erinnerung bringen. Ich habe es bereits schon erwähnt gehabt. Psalm 126, 5. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Und die zwei Verse, mit denen Paulus die Philipper ermuntert, Kapitel 3, die Verse 20, 21. Unser Bürgertum jedoch ist in den Himmeln, woher wir auch auf den Retter warten, den Herrn Jesus Christus, der den Körper unserer Erniedrigung umwandeln wird, um dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden. Gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, auch sich das All unterzuordnen. Amen.